Die Vernichtung der Indianer. Wie die Briten zuvor führten die USA nach der Unabhängigkeitserklärung von 1776 die Vertreibung und Vernichtung der Indianer in den sogenannten Indianerkriegen fort. Die großen Gebiete, welche die USA von Frankreich durch Kauf und von Mexiko durch Krieg erwarben, waren ja nicht unbewohnt, sondern von verschiedenen Indianerstämmen besiedelt. Diese waren sich bezüglich des Vorgehens gegenüber der US-Armee uneinig und verloren daher immer mehr von ihrem Lebensraum. Der französische Historiker Alexis de Tocqueville, der im Jahre 1826 in die USA reiste und als Augenzeuge die Vertreibung der Indianer beobachtete, berichtet, wie die Kolonialisten ihr Wort immer und immer wieder gebrochen haben. Sobald die europäische Bevölkerung sich der von einem eingeborenen Stamm bewohnten Wildnis zu nähern beginnt, entsendet die Regierung der Vereinigten Staaten gewöhnlich eine feierliche Abordnung zu diesen. Die Weißen versammeln die Indianer auf einer großen Ebene und, nachdem sie mit ihnen gegessen und getrunken haben, erklären sie ihnen, jenseits der Berge, die ihr am Horizont seht, auf der anderen Seite des Sees, der im Westen an euer Gebiet grenzt, stößt man auf weite Gegenden, wo es wilde Tiere noch im Überfluss gibt. Verkauft uns euren Boden und geht dorthin, um glücklich zu leben. Nach dieser Rede breitet man vor den Augen der Indianer Waffen aus, Wollkleider, Branntweinfässer, Halsschmuck aus Glasperlen, Armspangen aus Zinn, Orgehänge und Spiegel. Falls sie beim Anblick all dieser Schätze noch zögern, gibt man ihnen zu verstehen, dass sie die verlangte Zustimmung nicht verweigern können. So berichtet der Franzose Tocqueville. Halb überzeugt, halb gezwungen, entfernen sich die Indianer. Sie ziehen in unbewohnte Gebiete, wo die Weißen sie keine 10 Jahre in Frieden lassen werden. So erwerben die Amerikaner zu einem Spottpreis ganze Provinzen. Wenn die Indianer nicht freiwillig vor den weißen Siedlern zurückwichen, gingen die US-Soldaten bei der Eroberung rücksichtslos vor. Sie überfielen die Dörfer der Indianer und töteten selbst die nicht in die Kämpfe verwickelten Frauen und Kinder. Die Indianer wurden nicht als gleichberechtigte Mitglieder der Menschheitsfamilie angesehen, sondern als Tiere oder unterentwickelte Menschen. Vielerorts wurde das Ermorden eines Indianers mit einer Skalpprämie belohnt. Beim Skalpieren wird die Haut mit dem Kopfhaar vom Schädel gezogen. Die Skalpe dienten als Beweis für den Tod eines Indianers. Auch die Indianer skalpierten die Weißen und stellten die Skalpe als Zeichen ihres Mutes zur Schau. Die 29-jährige Piegan-Indianerin Good Bear Woman erinnert sich an einen Einsatz der 2. US-Kavallerie unter dem Befehl von Major Eugene Baker, der sich am 23. Januar im Jahre 1870 am Marias River in Montana ereignete. »Ich sah, wie die Soldaten über den Hügel kamen«, so die Indianerin. Piegan-Häuptling Heavy Runner wunderte sich, denn bislang waren seine Beziehungen zu den Weißen friedlich gewesen. Das US-Indianerbüro hatte ihm sogar schriftlich Schutz garantiert. Der Häuptling holte den Geleitbrief aus seinem Wigwam und brachte ihn dem Kommandeur. Kavallerieoffizier Baker las das Dokument und zerriss es, so berichtet die Augenzeugin Good Bear Woman. Als Heavy Runner sich umdrehte, feuerten die Soldaten auf ihn und töteten ihn. Nachdem sie den Häuptling getötet hatten, zerstörten die US-Soldaten das Dorf. Die Soldaten machten alle in ihrer Nähe nieder und massakrierten alle Frauen, Männer und Kinder, so berichtet die Piegan-Indianerin. An diesem Tag waren die meisten Piegan-Krieger unterwegs auf der Jagd. Gerade mal 15 von ihnen waren im Dorf. Nur einer schoss überhaupt zurück. Es war ein Massaker. Nur wenige Indianer entkamen. Die Wälder und Flüsse waren voll von Toten. Mindestens 173 Indianer wurden an diesem Tag in diesem Dorf umgebracht. Dieses Massaker in Montana war kein Einzelfall. Aus anderen Bundesstaaten gibt es ähnliche Geschichten. Der US-Historiker Benjamin Madley, der an der University of California in Los Angeles lehrt, kann belegen, dass die USA nach der Eroberung von Kalifornien im Mexikokrieg rücksichtslos gegen die dort wohnhaften Indianer vorgingen. Gemäß Madley muss man in Kalifornien von einem Genozid an den Indianern sprechen. Zwischen 1846 und 1873 nahm die Anzahl der Indianer, die in Kalifornien lebten, massiv ab, von rund 150.000 auf 30.000. Die US-Regierung, Politiker aus Kalifornien und US-Soldaten beteiligten sich aktiv und vorsätzlich an der Ausrottung der Indianer, so das Fazit von Madley zum Genozid in Kalifornien. Über diese dunkle Seite der Geschichte spricht man heute in den USA nur ungern. Während zum Beispiel in Deutschland die Verbrechen des Dritten Reiches aufgearbeitet wurden, werden in den USA die Gräuel der Indianerkriege verdrängt. Die Zerstörung des indianischen Nordamerika darf als Schlüsselereignis nicht mehr länger aus der Geschichte der USA wegretuschiert werden, fordert der Schweizer Historiker Aram Mattioli zu Recht. Die USA sind zwar aus einer antikolonialen Revolution hervorgegangen, gebärdeten sich aber selbst rasch als Kolonialmacht, die rücksichtslos nach Westen expandierte. Auch den Cherokee wurde großes Unrecht angetan. In Georgia hatten ihnen die Weißen vertraglich ihr Land zugesichert. Doch als dort Gold gefunden wurde, war dieser Vertrag nichts mehr wert. US-Präsident Andrew Jackson ging rücksichtslos gegen die Indianer vor und schickte 7000 US-Soldaten, welche die Cherokee im Jahre 1838 zwangen, vom Land ihrer Ahnen auf dem sogenannten Pfad der Tränen über 1600 Kilometer nach Oklahoma umzusiedeln. Viele starben an Kälte, Hunger und Cholera. Wer ausbrechen wollte, wurde niedergemetzelt. Es war ein Todesmarsch. Am Ende säumten 4000 stumme Gräber unseren Weg, schrieb der Soldat Jesse Burnett. Die US-Filmindustrie hat die gewaltsamen Zusammenstöße zwischen den US-Amerikanern und den Indianern immer wieder behandelt, dabei aber die Rolle der Guten und der Bösen so vertauscht, dass den Indianern oftmals die Rolle der Bösewichte zugewiesen wurde. Und dies, obschon die Indianer die ursprünglichen Bewohner Nordamerikas sind, während die weißen Europäer ihnen das Land raubten. Aber die Bildsprache von Hollywood ist oft mächtiger als die historische Forschung. Und durch ständige Wiederholung konnte eine verzerrte Darstellung der Ereignisse weit verbreitet werden. In klassischen Westernfilmen kommt die Kavallerie meist als ersehnte Rettung in der Not, vertreibt die bösen und brutalen Indianer und schützt die hilflosen, unschuldigen, gottesgläubigen weißen Siedler. Durch diese Neuinterpretation versuchen die USA bis heute, die Verbrechen, die gegenüber den Indianern begangen wurden, zu verdrängen. Nur wenige Filme, darunter zum Beispiel der im Jahre 1863 spielende Film »Der mit dem Wolf tanzt« mit US-Schauspieler Kevin Costner, zeigen auch die Brutalität der Kavallerie und die Tragik des Landraubes und erwecken beim Zuschauer Sympathien mit den Indianern, in diesem Fall mit dem Stamm der Sioux. Die historischen Dokumente lassen keinen Zweifel daran, dass die europäische Einwanderung in Nordamerika für die Indianer ein tödliches Desaster war. Die Ermordung der Indianer war ein schweres Verbrechen. Mehr als 4 Millionen Indianer Nordamerikas überlebten den Kulturzusammenstoß mit den Europäern nicht, wobei nicht nur Vertreibung und militärische Gewalt, sondern auch die durch die Europäer verbreiteten Infektionskrankheiten Pocken, Masern, Typhus, Diphtherie und Influenza die Indianer dahinrafften. Zudem raubte die beinahe Ausrottung der Bisonherden während des Eisenbahnbaus den Indianern ihre Lebensgrundlage. Ein kalter Wind blies durch die Ebenen, als der letzte Büffel fiel. Ein Todeswind für mein Volk, beklagte Sitting Bull, der Häuptling der Sioux, das wahllose Abschlachten der Büffel durch die Weißen. Das Massaker bei Wounded Knee im Jahre 1890. Der Sioux-Häuptling Sitting Bull hat das rücksichtslose Verhalten der USA als Zeitzeuge beobachtet und scharf kritisiert. Die Liebe zum Besitz ist eine Krankheit der Weißen, erklärte Sitting Bull weise. Diese Menschen haben viele Regeln erschaffen, welche die Reichen brechen dürfen, aber die Armen nicht. Sie haben eine Religion, der die Armen folgen, aber die Reichen nicht. Sie nehmen sogar Abgaben von den Armen, um die Reichen zu unterstützen und jene, die regieren. Sie behaupten, diese, unsere Mutter Erde, gehöre ihnen, sie sei für ihren Verbrauch da und sperren die Nachbarn mit Zäunen weg. Die Gier der weißen Siedler sei unstillbar. Sogar wenn Amerika doppelt so groß wäre, wie es ist, wäre es immer noch nicht genug für sie. Damit hatte Sitting Bull eine frühe Kritik am US-Imperialismus formuliert. Doch die Siedler wollten diese nicht hören. Sitting Bull genoss unter den Indianern großen Respekt, weil er im Jahre 1876 in der Schlacht am Little Bighorn die Truppen von General George Custer vernichtend geschlagen hatte. Die US-Armee stufte Sitting Bull als Unruhestifter ein und 1890 wurde er während seiner Festnahme getötet. Immer wieder kam es zu brutalen Massakern, so auch am 29. Dezember im Jahre 1890 bei Wounded Knee in South Dakota, als die US-Armee Sioux-Häuptling Bigfoot festnahm und die 120 Männer und 230 Frauen umzingelte, die Bigfoot begleiteten. Die Indianer leisteten keinen Widerstand. Als Oberst James Forsyth die Entwaffnung der Sioux anordnete, lieferten diese ihre Gewehre ab, während die US-Armee ihre Revolverkanonen vom Typ Hotchkiss in Stellung brachte, die pro Minute 100 Schuss abfeuern konnten. Der befehlshabende US-Offizier war mit der Zahl der abgelieferten Waffen nicht zufrieden und befahl seinen Soldaten, die Zelte der Indianer zu durchsuchen. Sie fanden noch 2 Gewehre. Eines gehörte einem jungen Indianer namens Black Coyote, der erklärte, er habe viel Geld für das Gewehr bezahlt und daher sei es sein Eigentum. Die Soldaten packten Black Coyote und es löste sich ein Schuss aus seinem Gewehr. Sofort begannen die Soldaten, aus den um das Lager aufgestellten Revolverkanonen zu schießen und richteten ein Blutbad an. Die unbewaffneten Indianer, die zu fliehen versuchten, wurden niedergemäht. Zwischen 150 und 350 Indianer, darunter auch Häuptling Bigfoot, sowie Frauen mit Säuglingen im Arm und Kinder starben im Kugelhagel. Der befehlshabende Offizier Forsyth wurde nach dem Massaker nicht bestraft, sondern zum Generalmajor befördert. Mit dem Massaker von Wounded Knee endeten die Indianerkriege. Danach gab es keinen bewaffneten Widerstand mehr. 4 Millionen tote Indianer. Der australische Historiker Ben Kiernan, der an der Yale University in den USA lehrt, sagt richtig, dass gegen die Indianer ein, Zitat, Vernichtungskrieg geführt wurde. Kiernan geht davon aus, dass mehr als 5 Millionen Indianer nördlich vom Rio Grande lebten, als die ersten Europäer im Jahre 1492 in Nordamerika landeten. Er schätzt, dass 3 Jahrhunderte später, also um 1800, von diesen Indianern noch 600.000 am Leben waren. Mehr als 4 Millionen Indianer hatten also den Zusammenprall mit den weißen Siedlern aus Europa nicht überlebt. Die massive Gewalt gegen die Indianer sei durch den weit verbreiteten Rassismus ermöglicht worden, erklärt Historiker Kiernan richtig, indem eine Gruppe von Menschen sich eine Welt wünsche, in der eine andere Gruppe von Menschen nicht mehr vorkommt. Die Ermordung der Indianer war nur möglich, weil sie nicht als Teil der Menschheitsfamilie angesehen wurden. Während die Anzahl der Indianer einbrach, nahm die Anzahl der Einwanderer stetig zu. Mit dem Zustrom aus Europa wuchs die nicht-indianische Bevölkerung in den USA vom Jahre 1800 bis zum Jahre 1900 von 5 auf 75 Millionen Menschen rasant an. In derselben Zeit schrumpfte die schon stark dezimierte Zahl der Indianer von 600.000 auf 250.000 Menschen. Die überlebenden Indianer waren ab dann und bis heute nur noch eine Minderheit im eigenen Land. Indem die US-Regierung den Indianern ihre Jagdgründe abgenommen und die Bison getötet hatte, wurde auch die Kultur der stolzen Jäger zerstört. Die überlebenden Indianer wurden in Reservate umgesiedelt, wo viele Selbstmord begingen oder dem Alkohol verfielen. Es ist nicht so, dass es keine Gewalt gab in Nordamerika, bevor die Europäer mit ihren Schiffen den Atlantik überquerten. Auch die verschiedenen Stämme der Indianer haben sich untereinander bekämpft und getötet, aber sie haben sich nicht ausgerottet. Der Einsatz von Gewalt war weit weniger extrem, weil es immer wieder weise Indianer gab, die darauf hingewiesen haben, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Indianische Medizinmänner vertraten eine Weltanschauung, die man auch in der christlichen Mystik, im Zen und im Sufismus findet. Gemäß dieser Weltanschauung wird das Göttliche als allgegenwärtiger Geist verstanden, verkörpert in allen Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen, vom kleinsten Atom bis zur Galaxie. Die Erde wird als Gaia bezeichnet und ist gemäß dieser Weltsicht ein lebendiger Organismus, der weder gekauft noch besessen werden kann. Der Mensch wird nicht als eine in sich abgeschlossene Einheit gesehen, die bei der eigenen dünnen Haut endet, sondern als ein Energiefeld, das mit der ganzen Wirklichkeit und daher auch mit dem Göttlichen untrennbar verbunden ist. Niemals wäre es den Indianern in den Sinn gekommen, alle Bisons abzuschlachten. Sie erlegten immer nur so viele Tiere, wie sie für ihr Überleben brauchten. Black Elk, der Medizinmann der Oglala Sioux, war ein Vertreter der Friedensbewegung und beschrieb diese Verbundenheit mit der Menschheitsfamilie so: Der erste Friede, der wichtigste, ist der, welcher in die Seelen der Menschen einzieht, wenn sie ihre Verwandtschaft, ihre Harmonie mit dem Universum einsehen und wissen, dass im Mittelpunkt der Welt das große Geheimnis wohnt und dass diese Mitte tatsächlich überall ist. Sie ist in jedem von uns. Dies ist der wirkliche Friede. Alle anderen sind lediglich Spiegelungen davon. Der zweite Friede ist der, welcher zwischen Einzelnen geschlossen wird, und der dritte ist der zwischen Völkern. Aber vor allem sollt ihr sehen, dass es nie Frieden zwischen Völkern geben kann, wenn nicht der erste Friede vorhanden ist, der, wie ich schon sagte, innerhalb der Menschenseele wohnt.